Ich finde das beeindruckend. Für mich ist das neu, dass 16-, 17-Jährige auftauchen bei uns im Buchladen beim Dom oder bei mir im Büro und fragen, worum geht das alles eigentlich? Warum existiere ich und wozu? Gibt es die Möglichkeit eines endgültigen Sinns? Und ich finde, diese jungen Menschen sehen die Eltern an, die alles haben, komfortabel leben und trotzdem nicht wirklich glücklich sind und stellen sich dann ganz von selbst diese Frage von mir.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.
Wir haben soeben an einer Tagung im Kloster Pannonhalma teilgenommen. Das Thema der Tagung war die theologische Bedeutung des Motivs des Gartens. Und ich bin hier zusammen mit Bischof Erik Faden, der ebenfalls ein Referat gehalten hat, und führe nun ein Gespräch mit ihm über sein Buch Heimweh nach Herrlichkeit und über sein Referat bei dieser Tagung. Herr Bischof Waden, eine erste Frage. Wir sind hier im Benediktinerkloster Pannonhalma, einem Gegenort, wenn man so will, mit großer Bibliothek, mit geistlichem Leben. Welche Bedeutung haben Klöster in den weithin säkularisierten Gesellschaften der Gegenwart?
Ich denke, eine ganz grundlegende Bedeutung als Orte der Gastfreundschaft, des Gebets, des einfachen Daseins, der Kontinuität. Wir finden uns in einem Haus, das im Jahre 996 gegründet worden ist, dass es überhaupt eine solche Institution geben sollte im Europa von heute, ist unwahrscheinlich. Und ich denke, das trägt zu einer gewissen Stabilität bei, die wir gerade jetzt brauchen.
Sie haben die Situation in Europa angesprochen. Wir sind vor allem im Westen mit Daten, religionssoziologischen Daten konfrontiert, die uns zeigen, dass die religiöse Indifferenz zunimmt. Was ist, wenn die Menschen die Sehnsucht, von denen wir in Theologie und Kirche sprechen, gar nicht mehr verspüren, wenn die Brücken zur Transzendenz gewissermaßen eingebrochen sind? Wie reagieren Sie auf diese Herausforderung als Theologe und Bischof?
Also zuallererst möchte ich mich ein bisschen konträr ausdrücken, denn ich bin von diesen Daten überhaupt nicht überzeugt. Denn ich glaube, die Indifferenz verändert sich gerade im Moment. Also ich sehe eine tektonische Bewegung im Gange. Ich denke dann zuallererst an den Zusammenhang, in dem ich jetzt lebe und arbeite, in Skandinavien. Unsere Länder, Norwegen und Schweden ganz besonders, sind ja äußerst säkularisiert. Aber ich denke, wir dürfen sagen, bei uns ist die Säkularisierung jetzt zu Ende. Ganz einfach, weil es eigentlich nichts mehr zu säkularisieren gibt. Und auch, weil die Säkularisierung prinzipiell kein unendlicher Vorgang ist. Was ich bestätige in dem, was ich lese und in den Menschen, denen ich begegne, ist gerade eine neue Sehnsucht. Und eine neue Suche nach Sinn, nach Kriterien, nach Gemeinschaft, nach Wahrheit. Das Wort darf man immer noch nennen, einen Namen. Und die Leute wollen durchgedachte und realistische Antworten, die auch von Menschen bezeugt werden, die sie ausleben.
Vielleicht darf ich das zum Anlass nehmen, eine biografische Frage zu stellen. Sie haben in Ihrem Buch Heimweh nach Herrlichkeit den eigenen Entwicklungsgang beschrieben von einem getauften Agnostiker, der mit den Negativitäts- und Leidenserfahrungen des 20. Jahrhunderts konfrontiert, in eine gewisse Krise und dann Suchbewegung geraten ist und dann, wenn ich mich recht erinnere, durch das Hören der Auferstehungssinfonie von Gustav Mahler dann neu auf die Spur gesetzt wurde, also den Sinnfragen so nachzugehen, dass sie im Erinnerungsraum der Kirche eine Antwort finden. Können Sie zum einen nochmal sagen, was sie verstört hat im Blick auf die Leidenserfahrung des 20. Jahrhunderts und wie dann ihr Weg in den Erinnerungsraum der Kirche hineingekommen ist?
Wie ich die Geschichte notwendigerweise ein bisschen verkürzt im Buch beschreibe, hat das mit einer Geschichte zu tun, die mir mein Vater erzählte beim Mittagstisch eines Tages. Mein Vater war Tierarzt und er kam zurück nach einem Besuch bei einem Bauern, den er gut kannte. Er wusste, dass dieser Bauer im Krieg in einem Lager gesessen war und ist zu ihm gefahren, also ein Sommertag, es war heiß, der Bauer arbeitete draußen ohne Hemd und mein Vater sah dann die Wunden auf seinem Rücken.
Die Narben, ja.
Ja, die Narben. Darüber wurde nicht gesprochen, es gab auch nichts zu sagen. Der Bauer machte daraus überhaupt kein Drama. Mein Vater sah aber die Verbindung mit dem Gelebten, von dem er gehört hatte, und erzählte das ganz einfach, schlicht beim Mittagstisch. Das hat ihn beeindruckt. Und durch seine Geschichte wurde ich sehr gerührt. Ich war 8, 9 Jahre alt. Ich hatte schon an der Kriegsgeschichte ein Interesse aus familiären Gründen und auch, weil, also ich bin in 74 geboren. Das Kriegsende war nicht so weit weg und spielte immer noch eine gewisse Rolle in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft. Aber das, was ich in Filmen, zu einem gewissen Grad auch in Büchern erfahren hatte, verkörpert gegenwärtig war in einem Mann, den ich persönlich nicht kennen könnte. Und dass das Leiden, dass das Unrecht, das Trauma so nahe war, das war schon ein Trauma für mich. Und so etwas hat eine innere Wunde verursacht, die dann untersucht und geheilt werden musste.
Mhm. Sie beschreiben dann auch, wie Sie Zeugenliteratur lesen, Primo Levi, Elie Wiesel und andere. Man könnte ja sagen, je mehr man sich mit den brutalen Verbrechen der Diktaturen des 20. Jahrhunderts befasst, je mehr und tiefer man einsteigt in die Zeugnisse dieser Traumata, umso mehr wird man eigentlich mit dem Sinnvakuum konfrontiert. Also man könnte sagen, es würde eigentlich näher liegen, jetzt in eine Philosophie des Absurden oder in ein nihilistisches Denken abzudriften. Das ist bei Ihnen allerdings nicht so gewesen. Warum nicht? Und wie ist es quasi zur Heilung dieser inneren Traumata dann gekommen?
Also dieser Tendenz war ich schon ausgesetzt. Und ich fühlte auch die Versuche, also ich war ein sehr junger Mann, also mit 14, 15, 16. Aber der Begriff Weltschmerz war für mich kein Floskel. Und ich wollte diese Sache ernst nehmen. Aber gerade in diesem Zusammenhang habe ich dann die Musik von Mahler kennengelernt und die zweite Symphonie und dann ganz besonders den letzten 5. Satz, der ja ein Choralteil hat und großartig orchestriert ist, beginnt mit einer Evokation des Trohuwa Woho, des Ursprungs, alles chaotisch. Dann lässt sich ein rhythmisches Thema spüren, dann ein melodisches Thema, dann kommt das Orchester, dann kommt das Chor und dann singt eine Solistin einen von Mahler selbst geschriebenen Text. O Glaube, du warst nicht umsonst geboren, hast nicht umsonst gelebt, gelitten. Also ich war zu der Zeit 16, 15 war ich. Mhm. So viel hatte ich auch nicht gelebt und gelitten. Aber dieser Satz hat all das angesprochen, was in diesen Narben des Bauern konkretisiert wurde und hat mit einer solchen offenbaren Plausibilität gesprochen. Mhm. Und ich wusste einfach im Inneren, das ist wahr.
Mhm.
Darauf kann man sich verlassen.
Das Doppelte nicht umsonst in diesem Malertext hat quasi einen Verheißungsindex, der, also ich erinnere nochmal an den Titel, auf mehr verweist, Heimweh nach Herrlichkeit. Das kann ja quasi die Beschäftigung mit den Verwundungs- und Negativitätserfahrungen des Leidens auch bewirken, dass er quasi kontrapunktisch die Hoffnung freisetzt, dass dieses Leiden überwunden wird. Ich nehme das zum Anlass, um auf das Gartenmotiv zu sprechen zu kommen. Wir haben einerseits den Garten Eden, andererseits die neue Stadt, das neue Jerusalem, die neue Polis bei der Tagung jetzt besprochen. Inwiefern spielt die Symbolik des Gartens eine Rolle, um solche Erfahrungen wie die, über die wir gerade gesprochen haben, zu bearbeiten? Also vielleicht nochmal anders gefragt, das Heimweh setzt ja voraus, dass man woher kommt, also ein Zuhause gehabt hat, das man verlassen hat, vielleicht sogar verloren hat, das aber in Ihrem Titel jetzt quasi nach vorne erinnert wird, auf etwas hin, was gewissermaßen die defizitäre Situation, in der wir stehen, überwinden hilft.
Mhm.
Und jetzt haben wir über die Gärten gesprochen, ist vielleicht ein etwas kühn, dieser Transfer, aber der Garten Eden steht einerseits für die Schöpfung, die gut ist, dann aber auch für die Dramatik des Falls, des Bruches, der Differenz zwischen Gott und Mensch. Und wenn man es auf das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, hinwendet, eben auch die Verheißung quasi des integralen neuen Gartens in sich trägt.
Also ich würde sagen, Eden steht wohl vor allem für Gemeinschaft, harmonische Gemeinschaft zwischen Schöpfer und Geschöpf und zwischen Geschöpfen, zwischen Mann und Frau, zwischen Mensch und Tier und Mensch und Gott. Und dass wir in uns eine, sei sie implizite Erinnerung tragen von der Möglichkeit einer solchen Gemeinschaft, das stelle ich regelmäßig pastoral fest und auch in mir selbst. Und deshalb denke ich, muss man die Sehnsucht sehr ernst nehmen. Ich bin beim Nachdenken sehr vom heiligen Athanasius geholfen worden und seine Bearbeitung dieses Themas in seinem Tratat über die Menschwerdung, wo er von einem kategorischen Unterschied spricht zwischen dem hedonistischen Drang des Menschen, der Wohlsein, Genuss, Sattsein sucht, und genau die Sehnsucht, die, wie so sagt es Athanasius, wie ein Ruf von außen hörbar, spürbar wird. Ich bin mir plötzlich bewusst, in mir ruft eine Stimme, die mir sagt, komm bitte nach Hause. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Aber dann trage ich in mir genau dieses Bewusstsein eines archaischen Daseins, einer archaischen Ordnung, die mir irgendwie sagt, du bist nicht verdammt, für immer ein Fremder und ein Wanderer auf der Erde zu sein. Irgendwo, irgendwie wartet ein definitives Zuhause auf dich und jemand steht da im Fenster und winkt.
Und erwartet vielleicht sogar den Wanderer, dass er ankomme. Ja. Nun ist Athanasius ein geistlicher Mensch gewesen, für den klar war, dass die Stillung der Sehnsucht mit endlichen Gütern vergeblich ist, der ein Sensorium hatte dafür, dass es mehr gibt. Viele Menschen scheinen aber sich heute in einer wohltemperierten bürgerlichen Existenz einzurichten und scheinen ganz zufrieden zu sein mit dem, was sie haben und verspüren, ich komme nochmal auf den Anfang zurück, so sagen es die Religionssoziologen, diese Sehnsucht nicht mehr. Wie soll man mit denen verfahren? Wie ist hier anzusetzen, um gewissermaßen die Botschaft von diesem Mehr in Erinnerung zu rufen?
Ich finde, es kann konstruktiv sein, genau das Thema Sehnsucht zu berühren. Wonach sehnst du dich? Und also in meiner Erfahrung sind die Menschen nicht so zahlreich, die sagen würden, ich habe schon alles, was ich mir wünsche. Dass der Mensch irgendwie einen Wunsch nach dem Grenzlosen trägt, zeigt sich ja auch in einem ganz säkulären Diskurs, wenn man mit dem Tod konfrontiert ist und dann nach Methodenweisen sucht, den Tod irgendwie technisch, digital, medizinisch zu überwinden. Das wäre ein Weg. Ich denke aber, und ich stelle das fest, gerade jetzt bei jüngeren Leuten verändert sich auch das Empfundene. Man kann in einem großen Wohlstand aufgewachsen sein, ohne materielle, vielleicht auch ohne allzu große menschliche Probleme, alles haben, was man sich wünscht und sich trotzdem sagen, das genügt nicht. Ich finde das beeindruckend. Für mich ist das neu, dass 16-, 17-Jährige auftauchen bei uns im Buchladen beim Dom oder bei mir im Büro und fragen, worum geht das alles eigentlich? Warum existiere ich und wozu? Hat mein Leben eine Bedeutung? Habe ich eine Signifikanz auf der Welt, die auch mein Empfinden überschreitet? Gibt es die Möglichkeit eines endgültigen Sinns? Hat Liebe einen Sinn? Hat meine Sehnsucht nach Liebe einen Sinn? Woran glaubt ihr eigentlich? Und ich finde, diese jungen Menschen verhalten sich oft ganz empirisch. Also sind nicht notwendigerweise von einem sturmvollen inneren Erwachen motiviert, aber sehen die Eltern, die Onkel und Tanten an, die alles haben und komfortabel leben und trotzdem nicht wirklich glücklich sind und stellen sich dann ganz von selbst diese Frage vom Mehr.
Also das nehmen auch andere wahr, ein gewisses Unbehagen an der Immanenz bei der jüngeren Generation. Zum einen, weil sie vielleicht nach einer langen Phase des Fortschritts, des wachsenden Wohlstands in einer Zeit der Krise aufwächst, wo klar ist, es wird nicht immer so weitergehen, sondern möglicherweise wird es auch krisenhafter, schwieriger werden. Und zum anderen, dass eben Orientierungsfragen nur unzureichend beantwortet werden, sodass ein neues Interesse an Religion erwächst. Das lässt mich fragen nach dem Erinnerungsraum der Kirche. Sie haben in dem Buch Heimweh nach Herrlichkeit von einer Lehrzeit des Erinnerns gesprochen. Und ich zitiere nur mal ein paar Kapitelüberschriften, um deutlich zu machen, was damit gemeint ist. Also die Erinnerung an folgende Weisungen. Gedenke, dass du Staub bist. Gedenke, dass du Sklave in Ägypten warst. Denke an Lots Frau. Und dann ganz zentral der eucharistische Auftrag. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das sind alles Sätze, die quasi in der kirchlichen Erinnerungskultur, die einen weiten Horizont aufspannt, um diese Orientierungsfragen zu stellen, vorkommen. Würden Sie auch diesen jungen, nach Orientierung suchenden Menschen diese Fragen, die die Kapitelüberschriften markieren, so mit auf den Weg geben als Lernetappen?
Absolut. Und das tue ich auch. Mhm. Was wunderbar ist, dass die Kirche einen Raum bietet, der uns ermöglicht, uns dem Leben so stellen, wie es faktisch ist. Also der kirchliche Raum ist kein utopischer Raum. Und das Wachstum im Glauben und der persönlichen Reife setzt ein Selbsterkenntnis voraus, die auf Realismus fundiert werden muss. Darauf hat er die monastische Tradition immer sehr bestanden. Das Delphische Kenn dich selbst ist Voraussetzung, um den anderen und den endgültig anderen, den Herrn, zu kennen. Und die Bibel, durch die Fragen, die sie stellt und die Herausforderungen, die sie uns stellt, bietet uns einen pädagogischen Weg des Wachstums, der zeitlos ist und von einer unmittelbaren Pertinenz ist, auch in unserer, wie Sie sagen, so prekären Welt. Und diese großen Gestalten der Erinnernden, wie Mose, wie Lots Weib, wie die Jünger beim Abendmahl und dann nachher auf dem Weg nach Emmaus, die einsehen, Vergangenheit lässt auch Zukunft schauen und ein Erinnern des Gewesenen hilft mir, das noch nicht Bekannte ohne Angst zu erkennen und hilft mir, in Bewegung zu bleiben, wo alles andere mich paralysiert.
Das ist ja letztlich die Verschränkung der Zeitdimension in der Feier der Eucharistie. Thomas hat davon gesprochen, es ist einerseits die Erinnerung an die Passion, es ist gleichzeitig Signum Demonstrativum, also die Eucharistie, die Gemeinschaft, die Communio stiftet, und es ist zugleich Signum Prognosticum, also Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit. Das kommt ja im Buch auch vor, diese Verschränkung der Zeit, dass es quasi so eine Art Erinnerung an die Zukunft ist, die ja alles das, was wir uns ausmalen, noch einmal überblendet und übersteigt.
Ich denke, diese Perspektive, die ja, wie jetzt ausgedrückt, sublim, theoretisch, vielleicht sogar mystisch klingt, ist zur selben Zeit unmittelbar erkennbar für Teilnehmende am eucharistischen Mysterium. Und gerade deswegen bietet, um zu diesem Bild zurückzukehren, der kirchliche Raum, auch ganz konkret gesehen und verstanden, eine Möglichkeit zur Erkenntnis und zur neuen Erfahrung, die in unserer so platt gewordenen Welt einen Weg aufwärts und in die Weite führt.
Es ist interessant, dass Peter Handke mehrmals in seinem Werk die konkrete Kommunion beschreibt. Zum einen, dass die, die dort zur Kommunion gehen, ganz unterschiedlich sind. Alte, junge, smarte, uncoole. Also das im Prinzip die Gemeinschaft derer, die da zusammenkommt.
Die große Ökumene.
Ja, die große Ökumene ist. Zum anderen aber hier eine Kultur der Aufmerksamkeit und des Wartens, wie von selbst praktiziert wird. Man lässt dem anderen den Vortritt. Es ist eine Unterbrechung der beschleunigten,
Man darf stillsitzen.
Man darf stillsitzen und schweigen, ohne dass es peinlich wäre. Mhm. Ja? Das sind natürlich Gegenerfahrungen, die, wenn man so will, der Gegenort Kirche ermöglicht und die auch eine Faszinationskraft entfalten können.
Ich muss jetzt denken an irgendwas, was mir meine Mitschwestern, die Trappistinnen von Tautra in Norwegen, erzählen. Sie sehen regelmäßig, dass Leute in ihre Kirche auf einer kleinen Insel an der Westküste Norwegens kommen, Touristen oder Besucher oder Wanderer, die einfach da still sitzen und still weinen. Nicht, dass sie traurig sind, notwendigerweise, aber die Kirche ermöglicht ein Aufmachen innerer Räume, die sonst zu lange verschlossen bleiben.
Und der Homo Viator hat es nötig, dass das Fenster immer wieder geöffnet wird, um den Vorschein des Patria, also des Landes, auf das wir uns zubewegen, im Blick zu behalten.
Absolut. Und das ist Hauptaufgabe der Kirche, diese Patria erscheinen zu lassen, glaubwürdig.
Lieber Herr Bischof Waden, ich danke für dieses Gespräch.
Ich danke auch.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.